Diese Folge des Hydrogen Elevator wird Ihnen präsentiert von The Smarter E-Europe, Europas größter Messeallianz für die Energiewirtschaft. The Hydrogen Elevator, der Wasserstoff-Podcast in Kooperation mit H2, dem Wasserstoffmagazin. Und hier Ihr Gastgeber Jürgen Pfeiffer.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Aufzugsfahrt im Hydrogen Elevator, Ihrem Wasserstoff-Podcast der Herzen. Ab sofort und exklusiv in Kooperation mit H2, dem Wasserstoffmagazin. Wir sind heute zu Gast in Berlin beim H2-Forum und ich freue mich sehr, dass Sie sich mit unseren Gästen und mir auf eine neue Aufzugsfahrt begeben wollen. Ich leite Sie dabei an jedem letzten Dienstag im Monat als der traditionelle Wasserstoff-Liftboy durch viele Etagen dieses komplexen Hochhauses, in dem sowohl die Architekten als auch die Bewohner und erst recht die fachfremden Gäste immer mal wieder in den letzten Jahren den Überblick verlieren. Das wollen wir ändern. Daher versuchen wir Ihnen in jeder dieser 30-minütigen Aufzugsfahrten eine Extraportion an geballtem Hintergrund und Kontext zu liefern. Der soll Ihnen dabei helfen, sich Orientierung zu verschaffen und die eigene Meinung zu bilden. Und wer dann noch mehr wissen will, der liest dann bitte nach bei H2, dem einzig wahren Wasserstoffmagazin und Leitmedium der Wasserstoff-Community. So, und damit das alles klappt, helfen mir immer dabei zwei Gäste, denn auch unser heutiges Thema hat es in sich. Zwischen Resilienz und Relevanz, wie wichtig ist Elektrolyse made in Germany? Das ist unser Thema und das sind unsere heutigen Gäste. Mit mir im Aufzug fährt heute zunächst ein Mann, der einem großen deutschen Wort, dem Wort Weltmeister, neue Relevanz verliehen hat. Er gründete sein Unternehmen gemeinsam mit zwei Partnern im Jahr 2010 in Dresden, in einer Stadt, die viele eher mit Barock und Semperoper in Verbindung bringen, als mit global führender Industrietechnologie. Das hat er gründlich geändert. Sunfire ist heute Weltmarktführer bei der Hochtemperaturelektrolyse der sogenannten SOEC-Technologie und gehört damit zu den am besten kapitalisierten Elektrolyseurunternehmen der Welt. Im März 2024 hat das Unternehmen mehr als 500 Millionen Euro eingesammelt, 215 Millionen Euro in der Series E, das ist nicht Fußball, dazu 100 Millionen von der Europäischen Investitionsbank und nochmals 200 Millionen aus bereits genehmigten Fördermitteln. Anfang 2025 kam dann nochmal eine Wahlfinanzierung, also eine zusätzliche Bankbürgschaft von 200 Millionen dazu. Über 85.000 Betriebsstunden haben die Druckalkalianlagen auf dem Buckel. Der Auftragsbestand lag Ende letzten Jahres bei rund 800 Megawatt. Das ist kein Start-up, das ankündigt. Das ist ein Industrieunternehmen, das liefert. Und das klar zeigt, aus deutschen Start-ups können Einhörner werden. Ich freue mich sehr auf den Mann, der nicht nur weiß, was es braucht, um dorthin zu kommen, und der uns heute auch sagen wird, was es nach 16 Jahren braucht, um dort zu bleiben. Herzlich willkommen, Nils Aldag. Ich freue mich sehr, dass du bei uns bist.
Ich freue mich, hier zu sein.
Unser zweiter Passagier arbeitet seit genau 10 Jahren tatsächlich an der Zukunft des Wasserstoffs und einer klimaneutralen europäischen Wirtschaft. Der geborene Duisburger saß von 2004 bis 2014 für die FDP im Europäischen Parlament und zwar genau dort, wo Energie- und Industriepolitik gemacht wird, im ITER-Ausschuss. Dort war er maßgeblich daran beteiligt, den Grundstein für das erste europäische Joint Undertaking zur Wasserstoff- und Brennstoffzellenforschung zu legen. 2007 wurde er von seinen Parlamentskollegen zum Member of the Year in der Kategorie Forschung und Innovation gewählt. Seit Februar 2016 ist er bei Hydrogen Europe, zunächst als Generalsekretär, seit 2021 als CEO. Sein Verband vertritt inzwischen über 600 Mitglieder entlang der gesamten europäischen Wasserstoff-Wertschöpfungskette. Er selbst kämpft in Brüssel mit hohem persönlichen Einsatz für eine Energiepolitik, die Wasserstoff nicht nur als Klimainstrument begreift, sondern als geopolitisches Souveränitätsprojekt. In der Vorbereitung für heute habe ich einen schönen Satz dazu von ihm zu diesem Thema gefunden. Zitat: Resilienz ist Souveränität. Europa muss einen großen Teil seiner Brennstoffe selbst produzieren, lagern und veredeln und gleichzeitig seine strategischen Partnerschaften stärken, um seine Energieimporte zu diversifizieren. Zitat Ende. Ich freue mich sehr, dass er heute wieder mit uns im Aufzug fährt. Herzlich willkommen, Jorgo Schatzimakakis.
Immer wieder schön, hier in diesem Wasserstoffaufzug zu sein.
Danke dir. Nils, Jorgo, der Podcast startet wie immer und ganz gezielt mit der provokanten Frage aus der Überschrift, mit der Bitte um ein ungeschminktes, spontanes, 90-sekündiges Statement von euch. Zwischen Resilienz und Relevanz, wie wichtig ist Elektrolyse made in Germany? Anders gefragt, können wir uns das deutsche Qualitätsversprechen noch leisten oder ist das Luxus und total 80s? Also kann das weg. Nils, du bist Hersteller, sitzt im Zentrum dieses Sturms. Magst du anfangen?
Sehr gerne. Also zunächst würde ich gerne im Beisein von Jorgo darauf verweisen, dass wir wahrscheinlich Made in Europe sagen sollten. Denn das Thema ist zu groß, um das nur auf Deutschland zu beziehen. Es gibt in Deutschland hervorragende Hersteller von Elektrolyseuren. Wir bauen sogenannte druckalkalische Elektrolyseure und Hochtemperaturelektrolyseure ganz erfolgreich für große Industriekunden. Aber wir brauchen dieses europäische Ökosystem, um erfolgreich zu sein. Die Frage, ob es sich hierbei um ein Luxusproblem handelt, glaube ich, kann man ganz gut durch eine Zahl verdeutlichen, die viele Leute nicht kennen, nämlich die Zusatzkosten, die wir in dem Zeitraum von 2021 bis 2024 für die Beschaffung fossiler Energie auf uns nehmen mussten, aufgrund des Angriffs von Russland auf die Ukraine. Das waren in Summe 930 Milliarden Euro, die wir zusätzlich gezahlt haben für Erdöl, Erdgas und Kohle. Dafür hätte man zweimal die gesamte Elektrolyseflotte investieren, aufbauen, bezahlen können, die man braucht, um Gesamteuropa langfristig mit grünem Wasserstoff zu versorgen. Das heißt, es handelt sich hier nicht um ein Luxusproblem, sondern um die Antwort auf Resilienz und die Antwort auf Klimaschutz und Klimaneutralität.
Jogo, teilst du diese Einschätzung mit der Perspektive aus Brüssel?
Du hast ja schon gesagt, dass ich seit 10 Jahren jetzt bei Hydrogen Europe bin, als wir vor 10 Jahren Türen öffnen mussten.
Eingetreten haben,
aber auch Klinken putzen mussten, durften. Da war das Thema Elektrolyseur, das Wort Elektrolyseur, völlig unbekannt. Die Leute dachten, das ist irgendwas Fieses, Chemisches. Mittlerweile gehört es zu den strategischen Technologien für Europa. Was ist in der Zwischenzeit passiert? Es hat sich vieles entwickelt, zum Beispiel beim Ausbau der Erneuerbaren. Das kann man aus Klimaschutzgründen machen. Das kann man auch machen aus Gründen der Eigennutzung von Energie, die man hat. Wir haben ja kein Öl und Gas. Kohle dürfen wir nicht mehr nutzen. Atom wollen viele nicht nutzen. Also sind die Erneuerbaren das, was uns günstig Energie zubauen lässt. Jetzt gibt's ein kleines Problem. Unsere Netze, die sind viel zu klein, die Stromnetze. Sie haben aber einen guten Partner, meistens in der Erde, nämlich die Rohre, die Moleküle transportieren können. Und hier kommt der Elektrolyseur ins Spiel. Wir können diesen Übertrag von überschüssiger Strom, Windstrom, Grünstromenergie in die Rohre, können wir nicht ohne Elektrolyseure machen. Das heißt, allein schon deswegen brauchen wir sie systemisch. Und das ist kein Luxus, das ist ein absolutes Muss. Eine Zahl dazu, wir regeln im Moment aus der Nordsee Windkraft zu einem Drittel fast, zu 28% ab. Wir regeln das ab, wir nutzen das nicht, wir haben dafür bezahlt. Und jetzt wollen die Politiker in 5 Jahren 120 Gigawatt dazu bauen. Das sind Dinge, die treiben die Kosten hoch. Und ohne Elektrolyseure sind wir auf dem Holzweg. Kein Luxus, ein Muss.
Was Kathi Reichert als neue Wirtschaftsministerin dazu verleitet hat, gerade in dem Entwurf ihres Netzpakets ja zu sagen, dass die Vergütungen für Einspeisungen an bestimmten Stellen wegfallen sollen, um dieses Curtailment, das in die Milliarden geht, ich glaube knapp um die 2 Milliarden pro Jahr, tatsächlich runterzubringen.
Und ja, wir müssen mal hier auch mit einem Problem aufräumen. Im Moment gelten Elektrolyseure als Konsumenten von Strom. Also als ob die nicht helfen, sondern als ob die den wertvollen Strom einfach nur wegziehen. Und das hat die gute Kathi Reich jetzt, glaube ich, erkannt, dass sie systemrelevant sind. Insofern müssen sie nicht bestraft werden, weil sie eben Strom verbrauchen, so wie das in der EU-Logik leider noch der Fall ist, sondern sie müssen belohnt werden. Und diese Umdrehung der Argumente, diese Verkehrung der Argumente ist jetzt unser nächster dringender Job, um diese tolle Technologie in Europa zu halten.
Lass uns mal über die Zahlen reden. Chinesische Elektrolyseure kosten im Systemschnitt rund $600 pro Kilowatt. Europäische liegen bei etwa 2.500. Das ist ungefähr bummelig der Faktor 4. PEM Hersteller aus China haben ihre Preise zwischen 22 und 24 um 40% gesenkt. Mit staatlicher Rückendeckung logischerweise. Im Ergebnis hat China heute rund 60% der globalen Elektrolyseur-Fertigungskapazitäten. Was ist, Nils, die richtige Antwort darauf? Zölle, Abschottung?
Also ich glaube, wir müssen erstmal über sozusagen ein kleines Update der Zahlen machen. Und du bist da auch nicht der Einzige, der mit diesen Zahlen kommt. Zwei Sachen sind hierbei zu berücksichtigen. Wir Hersteller von Elektrolyseuren haben Riesenschritte gemacht, insbesondere in Europa. Anders als die Chinesen bauen wir übrigens Elektrolyseure, die funktionieren. Das ist vielleicht auch nochmal ein kleiner Seitenhieb in die Richtung, aber ein gerechtfertigter. Aber ich denke, das eine ist, man muss die Zahlen noch mal ein Stück weit glatt ziehen, denn es ist extrem viel passiert in den letzten 3 bis 5 Jahren bei europäischen Herstellern. Das heißt, dieses Verhältnis von 600 zu 2500, das ist aus meiner Sicht zumindest für die europäische Seite, liegen wir da eher bei 1000 bis 1500 für eine voll installierte Anlage. Da macht der Elektrolyseur auch nur die Hälfte aus. Du musst noch ein Betonfundament legen, eine Halle drumherum bauen oder große Stromtrassen da reinziehen und. So dass ein Großteil der Wertschöpfung übrigens gar nicht sozusagen in uns, sondern in viele andere tolle Unternehmen geht. Aber da sind wir eher bei 1000 bis 1500. Das ist, glaube ich, auch mittlerweile europäischer Standard, würde ich sagen. Und das eben in Verbindung mit einem Elektrolyseur, der nicht nur Wasserstoff produziert, was die Chinesischen teilweise nicht tun, sondern der auch auf korrekte Art und Weise produziert worden ist unter Bedingungen, auf die wir uns in Europa geeinigt haben, dass wir wollen, dass produzierende Unternehmen diese Bedingungen einhalten. Wir bauen die in einer Art und Weise, dass sie explosionssicher sind, dass sie an den Orten, wo sie in riesiger Zahl gebaut werden, kein Sicherheitsrisiko darstellen. Man darf ja nicht vergessen, wir Sunfire bauen ja Elektrolyseure, die eingesetzt werden in Stahlwerken, auf Kraftwerkstandorten von RWE, von Total, von Salzgitter, von Repsol in Spanien. Das sind alles Umgebungen. Da kannst du nicht mit einem Elektrolyseur kommen, wo so ein bisschen Sauerstoff auf die falsche Seite diffundiert, denn dann hast du ein großes Problem. So, das heißt, einmal ist die Zahl, glaube ich, mittlerweile durch die tollen Fortschritte, die wir hier in Europa gemacht haben, schon deutlich niedriger. Und wenn man dann auch noch vergleicht, zwei Systeme, die in unterschiedlichen Geografien der Welt gefertigt wurden, aber dieselben Fähigkeiten haben sollen, dann kommen große Studien, beispielsweise von Bloomberg New Energy Finance und anderen, zu dem Schluss, dass es vielleicht sogar gar keinen Vorteil gibt, sondern einen Nachteil für chinesische Elektrolyseure. Nämlich, wenn man anschaut, was kostet eigentlich die produzierte Menge Wasserstoff in Euro pro Kilogramm. So, deswegen bin ich da gar nicht so pessimistisch aktuell, was den chinesischen Wettbewerb anbelangt. Wir haben hier eine echte Chance, auch im Wettbewerb gegen die Chinesen zu bestehen.
Also keine Zölle, keine...
Pass auf, aber jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben eine Chance, gegen die chinesischen Hersteller zu bestehen, wenn man uns die Chance gibt, in der frühen Marktentwicklungsphase, also den ersten 10 Jahren, Projekte, die in Europa realisiert werden, auch für uns europäische Hersteller zu sichern. Wenn ich durch staatlich subventionierte chinesische Equipment die Hälfte oder vielleicht sogar alle Projekte, die ich hier mit europäischen Steuergeldern in Europa realisiere, verliere oder an die abgebe, dann realisieren die mit unseren Steuergeldern ihre Kostendegressionen und machen ihre Anlagen billig, während wir teuer bleiben, weil wir nicht dazu kommen, Anlagen zu bauen. So, und
wäre Umdrehung der Förderung ist auch eine so andere Geschichte? Also von CapEx weg zu OpEx?
Es ist breiter als das. Also wir brauchen in gewisser Weise CapEx-Förderung für diejenigen, die mutig voranschreiten. Ich gebe mal ein praktisches Beispiel. RWE investiert Milliarden in seine ersten Elektrolyseanlage. Die zweite, die der Wettbewerber von RWE bauen wird, irgendwo wird günstiger sein. Das ist ein Nachteil für die, den man ernst nehmen muss. Würden die diese Unterstützung nicht kriegen auf ihre CapEx, hätten die das Projekt vielleicht nie gemacht. OPEX-Förderung, beispielsweise die Wasserstoffbank, ist auch eine wichtige Sache, die sich so ein bisschen mit demselben Thema beschäftigt. Es ist immer falsch verstanden worden. Die Leute dachten, die Wasserstoffbank ist dazu da, um das gesamte Delta zwischen grünem und fossilen Wasserstoff zu decken. So ist das aber von den Projektentwicklern gar nicht verstanden worden. Die haben gesagt, wir bieten nur für das, was es braucht, um diesen First-Mover-Disadvantage auszugleichen. Das heißt, die haben mit niedrigen Angeboten versucht, sich erstmal sozusagen diesen Nachteil zu holen, dass sie als Erster und nicht als Zweiter oder Dritter starten. Deswegen Förderung an der Stelle am Anfang ist wichtig und die sollte nicht in chinesische Hände gehen. Wir sprechen bestimmt auch noch ein bisschen über Nachfrageanreize. Und da möchte ich sagen, dass das, was ich gerade gesagt habe, gilt aus meiner Sicht in der Anfangsphase auch für Nachfrageanreize. Ich sehe überhaupt nicht ein, und Jörg, das Thema kennst du ja nur zu gut, dass Unternehmen, die die RED III für den Transportsektor oder die Industrie erfüllen, die mehr für ihr aktuelles Produkt an Kosten haben, an bezahlen müssen, dass die dieses Mehr, das am Ende von dem Endkunden verlangt wird, mit chinesischem Equipment gemacht werden muss. Denn auch eine Nachfrageimpuls ist im Endeffekt eine Form von Anreizsubventionen.
Contract to Difference wäre die Antwort, ne? Am Ende des Tages irgendwie auf europäischer Ebene. Aber nochmal,
Jörg. All diese Instrumente sollten für europäische Firmen eingesetzt werden, damit sie die Chance haben, günstig zu werden und fossile Parität zu erreichen gegen fossilen Wasserstoff.
Der Kampf hinter den Kulissen der Europäischen Kommission, der gerade noch in Vehemenz tobt, wie mir ein leitender europäischer Beamter vor kurzem mitgeteilt hat, tatsächlich zwischen den Fossilen und den Grünen, bedeutet ja auch, dass vieles noch im Fluss und im Werden ist. Also auch gerade mit den europäischen Industrial Acceleration Acts und Ähnlichen, soll ja ein Teil dessen, was man sehr stark auf Grün ausgerichtet hat im Green Deal, in der Phase von Uschi von der Leyen 1, in Uschi von der Leyen 2 verbessert und optimiert werden. Wie stark ist deine Hoffnung, Jorgo, dass wir hier das, was Nils schon angesprochen hat, tatsächlich in einem der zahlreichen Omnibusse auf irgendeinem Sitz und Platz dorthin kriegen und dass wir das verbessern und nicht verschlimmbessern, was da kommt?
Naja, allein die vielen Begriffe, die wir hier verwenden, Omnibus, RED, teilt uns ja schon mit, das ist sehr kompliziert. Die Europäer haben sich verheddert in Details und überhaupt in Dinge, die man gar nicht braucht, um was zu klären. Die Souveränitätsfrage. Ich kann nur souverän sein, wenn ich die Industrie habe. Wenn ich auch bei innovativer Industrie etwas schneller bin und die mir nicht abkaufen lasse von Chinesen. Und dafür muss ich ein strategisches Ziel haben, das muss ich durchziehen. Da interessiert mich nicht der Kommissionsbeamte, der eher fossilorientiert ist oder eher grün. Oder der Streit zwischen Deutschland und Frankreich, made in Europe oder made with. Ich muss ein Ziel haben. Das Ziel ist, diese Technologie ist für mich strategisch wichtig. So ähnlich wie Cracker. Ammoniak-Cracker, so ähnlich wie Reformer. Das sind alles die sogenannten sauberen Technologien. Die Elektrolyse ist besonders sexy, ja, und besonders auch in den letzten Jahren im Mittelpunkt gewesen. Da haben Nils, Sunfire, aber auch Hydrogen Europe bestimmt auch dran mitgewirkt. So, und jetzt brauche ich kein sexy mehr, jetzt brauche ich das Ziel. Wie viel Elektrolyse wollen wir aus Europa haben? Und wie kriege ich das hin, ohne mich wieder dumm anzustellen gegenüber den Chinesen und deren Überkapazitäten hier durch teilweise auch durch tolle Analysen von Finanzdienstleistern, die dann sagen, rechnet sich nicht. Interessiert mich nicht, ob es sich rechnet oder nicht rechnet. Ich muss als Staat Deutschland, als Land Sachsen, als Europäische Union den Willen haben, die industrielle Resilienz, wir reden immer von Resilienz im Zusammenhang mit Verteidigung und Defense, aber es gibt auch eine industrielle Resilienz. Ich kann diese hier nicht gewährleisten, wenn ich einfach blind alle neuen Technologien oder auch alte, wie wir beim Automobil sehen, einfach von den Chinesen mir abkaufen lassen. Und Nils, ich glaube dir, dass, was die Qualität angeht mit den Elektrolyseuren, dass die in China noch nicht so weit sind. Es ist aber keine Garantie, dass die nicht besser werden. Die haben uns bisher in allem eingeholt beziehungsweise auch überholt. Die werden es bei den Elektrolyseuren schaffen. Wann? Wenn wir ihnen weiterhin erlauben, in europäischen Projekten eine Rolle zu spielen. Ich gehe sogar noch einen weiter. Die ganze Welt will der Europäischen Union grüne Moleküle liefern oder saubere Moleküle liefern. Zuletzt Oman, Indien, große Bewegungen in diese Richtung, natürlich auch Saudi-Arabien, die Emirate. So, jetzt würde ich doch als normaler Mensch es so machen, wie die Chinesen es machen, wie die Amerikaner es machen. Ich kaufe dir die Moleküle nur dann ab, wenn du mit meiner Technologie in deinem Land diese herstellst. Man kann eine Quote einführen. Ich würde sogar radikal hingehen und sagen, ich kauft das nur, wenn Sunfire oder ein anderer europäischer Hersteller die Elektrolyse gemacht hat. Ende aus, Nikolaus. Das geht ganz schnell, dass sich das rumspricht.
Wie ist die Bereitschaft dafür, sowas zu tun und in diese Reformen einzubauen?
In Frankreich groß.
In Frankreich groß.
Kommissionsebene? Kommissionsebene ist natürlich, sie ist halt in Deutschland nicht so groß.
Also ich habe ein Gespräch mit einem Energieminister in einem dieser Länder geführt, der sagte, also wirklich erstaunlich, ihr seid die Einzigen hier auf diesem Planeten, die zu uns kommen und sagen, unser Land ist großartig, um grünen Wasserstoff zu produzieren, wir hätten davon gerne was, aber wir kaufen euch den nur ab, wenn ihr unsere Maschinen kauft. Ihr seid die Einzigen, die das nicht verlangen. Ich habe noch nie gesehen, dass irgendeines dieser Länder, über die wir dann gesprochen haben, die so vorgehen, das in irgendeinen Text reinschreiben, dass die nur Equipment, dass nur Equipment geliefert werden darf aus, weiß nicht, Japan, Korea, China, wo auch immer her. Das wird aber einfach gemacht. So, und das ist das Problem. Ich glaube, an der Stelle besteht eine höfliche Zurückhaltung, die ich nicht nachvollziehen kann, die Amerikaner beispielsweise mit Sicherheit noch nie an den Tag gelegt haben und viele asiatische Länder auch mit Sicherheit nicht.
Ja, Höflichkeit ist nicht das einzige Thema, sondern auch die sogenannten Vergeltungsmaßnahmen, die man fürchtet. Man denkt, wir müssen uns an WTO-Regeln halten, das ist gegen WTO. Und wenn wir das nicht tun, dann sind unsere Absatzmärkte, die wir als zweitgrößter, drittgrößter Exporteur der Welt brauchen, drittgrößter jetzt, die sind dann zu. Das stimmt aber nicht. Die Elektrolyse ist noch viel zu jung und viel zu klein vom Markt her, als dass man da Vergeltungsmaßnahmen befürchten müsste von den Chinesen. Nein, man muss einfach mal irgendwo anfangen. Und ich glaube, die Elektrolyse, die wir jetzt brauchen aus strategischen Gründen, nicht nur für den Green Deal, aber auch um uns endlich mit Molekülen zu versorgen, die wir dringend brauchen, ist der richtige Punkt, um da anzufangen.
Wir haben an einem Punkt, ich komme zu dir, lieber Nils, genau jetzt mit dem Thema Strategie und Resilienz. Du bist mit Sunfire Teil einer Allianz führender deutscher Industrieunternehmen, unter anderem mit Rheinmetall, die synthetische Kraftstoffe unabhängig produzieren wollen für die Resilienz, für die Verteidigung von kritischer Infrastruktur in Europa. Wenn man sich die Gesamtlage jetzt seit Anfang März nochmal geändert anguckt, mit dem Pulverfass Nahe Osten, mit den entsprechend hohen Unsicherheitsfaktoren, was die Lieferkette angeht tatsächlich, wären wir nicht tatsächlich gut beraten, nicht nur in Deutschland mit dem Projekt GigaPTX einen ersten Aufschlag zu machen, sondern es sofort auch, wie du es vorhin schon gefordert hast, ist europäisch zu denken, ist in großem Maßstab zu denken, weil ja auch die letzte Windkonferenz beispielsweise deutlich gemacht hat, dass wir die Kapazitäten, die wir vor der Haustür haben, in der Nordsee beispielsweise, nur heben können, wenn wir sie sauber kollektiv über die nationalen Grenzen hinweg, ich sag mal vorsichtig, ausschöpfen, produzieren und dann auch dorthin bringen, wo sie gebraucht werden.
Ja, das Thema kann nur europäisch gedacht werden. Das schließt kein Land aus, sondern es schließt alle Länder ein. Die Energie, die benötigt wird, um Europa langfristig mit grünem Wasserstoff zu versorgen, um die Klimaneutralitätspläne zu erreichen, liegt in etwa bei 1000 bis 1500 Terawattstunden Wasserstoff, die wir brauchen. Das entspricht ungefähr, sagen wir mal, 350, 400 Gigawatt an installierter Elektrolyseleistung, die langfristig gebraucht wird, um das, was wir dann 2050 onwards noch mit Molekülen machen, dann auf grüne Art und Weise zu machen. Ich hatte das eingangs gesagt. Die Kosten nur alleine 2022 für den russischen Angriff auf die Ukraine und die Beschaffung von fossiler Energie aus anderen Ländern ganz, ganz schnell hat uns nur in 2022 jetzt 400 Milliarden Euro gekostet. Bei aktuellen Preisen, die wir gerade diskutiert haben, könntest du für 400 Milliarden Euro alle Elektrolyseure kaufen, die du 2050 brauchst, um den gesamten Wasserstoff für Europa zu machen. Und du wärst so krass resilient im Vergleich zu dem, was wir heute haben. Nimm die Energiepreise, die wir Anfang oder Ende Februar, Anfang März gesehen haben durch den Konflikt, der gerade läuft. Da geht einfach der Erdgaspreis innerhalb weniger Tage mal um 50 bis 100% nach oben und erreicht preisliche Niveaus, die wir heute bereits mit grünem Wasserstoff beispielsweise in Spanien erreichen können, obwohl wir ganz am Anfang der Kette sind und die ganzen Kostenreduktionspotenziale noch gar nicht gehoben haben. Auch das für mich ein Beispiel, das ist auch wieder zu deinem Eingangspunkt kein Luxusthema ist, sondern wir müssen das machen.
Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Die Frage ist, wer tut es? Und die Frage deswegen, um es zu koordinieren europäisch, wenn man noch nicht mal in Deutschland im Kanzleramt einen, ich sag mal, Koordinator für solche Themen auf nationaler Ebene hat, müsste das nicht zu einer europäischen Art von europäischer Energieagentur kommen, die genau diese Dinge allokiert, die diese Dinge poolt, die diese Poolings dann auch entsprechend von Profis umsetzen lässt. Also ich sag mal ähnlich wie bei Wasserstoffbank, EIB oder anderen. Da können ja 27 Governor und Boardmitglieder aus den Finanzministerien dieser Mitgliedsländer ja auch alle dabei sein. Und in diesem Falle die Energieminister. Aber wäre das nicht der konkrete, wirklich nächste logische Schritt, auch jetzt gerade unter diesen Rahmenbedingungen zwischen Drill Baby Drill und der explodierten Pipeline irgendwo in Saudi-Arabien, den wir dringend gehen müssen?
Die Kommission versucht in der Tat. Sie hat ein Netzpaket vorgelegt, das sogenannte Grids Package. Versucht sie in der Tat, Kompetenzen aus den Mitgliedsländern oder sogar von den europäischen Regulierungsbehörden, die es für Gas und für Strom gibt, Kompetenzen abzuziehen und auf die EU zu übertragen. Das stößt im Moment auf massiven Widerstand, selbst bei den Stromleuten, obwohl sie von der jetzigen Kommission übervorteilt werden. Also Strom wird im Moment unheimlich gepäppelt gegenüber den Molekülen. Also es gibt Widerstand. Aber grundsätzlich ist die Idee richtig. Nur, wir brauchen dann auch einen sehr pragmatischen, lösungsorientierten Ansatz. Was wir jetzt in Europa erleben, oh, das ist sehr ideologiegetrieben. Das war früher ideologiegetrieben pro fossil, das ist jetzt ideologiegetrieben antifossil, wäre gut, aber pro Strom. Und die Wahrheit liegt ja pragmatisch auch tatsächlich auf einer ganz anderen Ebene, ne? Lösungsorientiert. Und das fehlt mir, in der Tat. Da fehlen mir auch aus den Mitgliedstaaten starke Ansätze. Ich sag mal eins, Macron und Merz haben Frau von der Leyen bis Juni Zeit gegeben, bestimmte Dinge zu lösen. Wenn das mit drunter fällt, wäre das gut. Ansonsten machen die eine Allianz des Fortschritts und gründen quasi eine eigene neue EU.
Flug zurück nach Deutschland, die letzten 5 Minuten. Wir haben auch das Thema mit dem Netzpaket auf der Tagesordnung stehen. Klaus Müller hat vor einigen Wochen auf meine Frage, wie wichtig ist systemdienliche Elektrolyse für ihn, gesagt, ja, ja und ja. Wie optimistisch seid ihr, dass auch da der Erkenntnisprozess und der Kostenreduktions- und Effizienzsteigerungsaspekt, unter dem das neue Bundeswirtschaftsministerium arbeitet und an die Pläne rangeht, hier die Dinge möglicherweise korrigiert, nicht Systeme neu erfindet, aber die Dinge gegebenenfalls, naja, sagen wir mal, priorisiert und vielleicht auch neu koordiniert im Vergleich zur Vorgängerregierung. Nils?
Also ich bin in dieser Diskussion nicht ganz so tief drin. Ich denke, dass aber diese Systemdienlichkeit, die Stabilisierungsfähigkeit, aber auch Systemdienlichkeit in dem Sinne, dass man in Zeiten, in denen man wirkliche Krisen hat, Versorgungskrisen hat, in absoluten sagen Katastrophenszenarien, dass man die in irgendeiner Form staatlich organisiert auf den Weg bringen muss.
Aber 7 bis 8 Jahre müssen wir trotzdem rechnen, ne? Also von der realen Bauzeit, bis das Projekt operativ ist.
Also es dauert natürlich eine Weile, solche Großanlagen dann auch wirklich
auf den Grund
zu stellen. Absolut. Ja. Aber das ist ehrlich gesagt eher noch ein zusätzlicher Indikator, dass wir damit wirklich loslegen müssen. Und ich denke, dass das vielleicht doch auch irgendwie von den Nationalstaaten ausgehen muss. Macron, finde ich, ist immer ein sehr guter Vermarkter seiner französischen Technologien. Wir haben in Deutschland eben dieses Konsortium, wo wir mit Rheinmetall zusammen versuchen, Anlagen zu bauen, die für mehr Resilienz, Kraftstoffversorgung im Krisenfall sorgen sollen. Was mir immer nicht einleuchtet ist, wir sagen, wir haben irgendwie 30 Milliarden Euro zur Verfügung, um irgendwie Schutzräume in Deutschland zu bauen, aber 30 Milliarden Euro in die Hand zu nehmen, um damit im signifikanten Maßstab Anlagen zu bauen, die uns mit Energie versorgen, wäre aus meiner Sicht viel sinnvoller. Denn wenn wir die Energie nicht mehr haben, um uns zu verteidigen, dann helfen uns auch die ganzen Schutzräume nicht. Insofern, ich denke, müssen nationale Impulse gesetzt werden, vielleicht von Deutschland und Frankreich, und das irgendwie zusammengebracht werden und dann sozusagen europäisch hinterlegt.
Hauptsache, es gibt die gleichen Anforderungsprofile bei den Geräten, damit wir nicht auf der einen Seite
sagen,
das
Flugzeug
muss schwimmen und das andere darf fliegen. Das sollten wir vielleicht auch bei der Definition der Projekte.
Bei den Kraftstoffen und Gasen sind wir gut aligned. Da braucht man keine große Koordinierung.
Das ist gut. Das macht mich etwas optimistischer an dieser Stelle.
Also was die neue Bundesregierung, mittlerweile nicht mehr ganz so neu, und diese Themen angeht, ich sehe da schon Bereitschaft, mehr Flexibilität in die Netze zu bringen und Wasserstoff zu priorisieren. Wir haben auf dem Tisch das Wasserstoffbeschleunigungsgesetz. Das darf man nie unterschätzen.
Das ist der Kraftwerksleistung von 2 Gigawatt, die wir im Kraftwerkspaket
ja,
haben.
Ja, das wird alles überschätzt. Erstmal geht es ja darum, Wasserstoffthemen.
Politik ist doch symbolisch.
Ja, ja, ich weiß. Aber wenn man einmal mal die Symbolik wegnimmt und die Fakten und die Dinge sieht, ist man vielleicht auch etwas besser positioniert, um vom Ende her zu denken. Und wenn man am Anfang mit Symbolik und mit Ideologie alles überfrachtet, dann ist die Diskussion überfrachtet und schon weg. Nein, also Kathi Reiche möchte doch auch, das haben wir gesehen, Genehmigungsprozesse beschleunigen. Übergeordnetes Wasserstoff ist von übergeordnetem Interesse. Das ist gut, das ist super. Das zweite Thema ist, dass sie beim Heizungsgesetz eine Grüngasquote erlaubt. Das wird sehr rasch 28 mit 1% beginnen, geht dann aber sehr schnell auf 10% hoch. Machen wir uns nichts vor. Das betrifft vor allem Biomethan. Das wissen wir auch. Wir sind nicht blöd, wir Wasserstoff-Yogis. Aber man kann das auch mit Wasserstoff machen. Es erlaubt, es eröffnet eine zusätzliche Tür, um hier mögliche Absatzmärkte zu finden, um einem Elektrolysehersteller zu erlauben, eine Erwartbarkeit zu haben. Welcher Markt entwickelt sich da? Also insofern, diese Bundesregierung scheint mir in der Lage zu sein, solche Dinge sehr pragmatisch zu sehen und anzugehen.
Eine Minute mit einer Abschlussfrage, weil ich fahre gerade mit dem Aufzug mit euch gerade wieder runter und vor der Tür, habe ich gesehen, steht Kathi Reiche. Dein Pitch, 15 Sekunden, was ist die Hauptforderung an Sie jetzt? Gleich steht sie da.
Also, liebe Frau Bundesministerin Reiche, wir haben mit der RED III im Transportsektor einen sehr, sehr guten ersten Schritt gemeinsam gemacht. Deutsche Elektrolysehersteller sind Weltspitze. Wir brauchen nach diesem ersten Kraftakt, den wir gemeinsam gestemmt haben, einen zweiten Kraftakt, der die Industrie adressiert. Lass uns das gemeinsam machen. Wir haben eine ganze Reihe von Ideen dafür.
Liebe Kathi, Ludwig Erhard hat die soziale Marktwirtschaft eingeführt. Jetzt ist es an dir, ein neues Paradigma zu setzen. Wir brauchen die souveräne Marktwirtschaft. Eine souveräne Marktwirtschaft verteidigt unsere Regeln, verteidigt unsere Demokratie. Das geht nur mit einer industriellen Resilienz und einer Souveränität bei Energie. Das können wir nur schaffen mit Wasserstoff und nicht gegen Wasserstoff.
Nils Heidack, Georgos Chatzimarkakis. Vielen Dank an euch beide, dass ihr euch die Zeit für diese Fahrt im Wasserstoffaufzug genommen habt. Wenn Ihnen und euch an den diversen Kopfhörern und digitalen Endgeräten dieser Podcast gefallen hat, dann empfehlen Sie uns bitte gerne weiter oder noch besser, abonnieren Sie uns und hören Sie gern wieder rein. Wenn es Ihnen nicht gefallen hat, dann behalten Sie es bitte auch nicht nur für sich, sondern sagen Sie es bitte uns. Wir arbeiten dann dran und geloben Besserung. Wir sind in 4 Wochen wieder da, am letzten Dienstag im April. Und falls Sie richtig Sehnsucht nach uns haben sollten, am 24. und 25. Juni sind wir live und in 3D auf der Smarter Europe in München. Dann sehen wir uns beim Hydrogen Dialogue Summit und Expo. Bis dahin, Servus, macht's gut. Vielleicht auch besser. Ihr, euer Jürgen Pfeiffer.
Das war The Hydrogen Elevator, der Wasserstoff-Podcast in Kooperation mit H2, dem Wasserstoffmagazin. Mit spannenden Gästen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Und ihrem Gastgeber Jürgen Pfeiffer. Nicht vergessen, abonniert den Hydrogen Elevator im Web auf h2.info oder h2international.com und folgt uns natürlich gerne auf LinkedIn und Instagram.